Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge des Next Autorenblaus. Heute ausnahmsweise aufgenommen in der Buchhandlung Reufel in Koblenz, wo mein heutiger Gast gleich im Anschluss eine Lesung hat. Ich spreche heute mit der wunderbaren und extrem fleißigen Autorin Heidi Rehn. Herzlich willkommen, Heidi.
Hallo, grüß dich.
Ja, bevor wir in die Details gehen, lasst mich einen kurzen Abriss darüber geben, wer Heidi Rehn genau ist. Heidi wurde in Koblenz-Moselweis geboren, ist in Boppard, genauer gesagt in Bad Salzig, aufgewachsen, zur Schule gegangen und ging nach dem Abitur nach München, wo sie Geschichte, Germanistik, Kommunikationswissenschaften und BWL studierte. Alle Achtung, 4 Studiengänge, muss ich schon sagen. Seit dieser Zeit lebt sie in München, hat aber den Kontakt zur alten Heimat nie verloren. Sie ist nicht nur sehr fleißig, immerhin hat sie seit dem Jahr 2000 insgesamt 22 Romane veröffentlicht, sondern hat auch einen sehr feinen Sinn für Humor. Auf meine Frage, was sie als Kind werden wollte, war die Antwort groß. Aber jetzt zum Einstieg meine erste Frage. Wann und wie hast du das Schreiben für dich entdeckt?
Ja, auch ungefähr in der Zeit, als ich groß werden wollte. Ich bin nämlich die jüngste von 3 Kindern und das heißt, ich hatte 2 ältere Geschwister, die schon längst schreiben und lesen konnten und das war natürlich mega spannend und das wollte ich auch und habe angefangen, Notizhefte voll zu kritzeln und habe aber immer wüste Geschichten erzählt und von daher war klar, irgendwann muss ich da was draus machen. Dass es Bücher geworden sind, war lange nicht klar. Es war eigentlich sehr lange der Wunsch, dass ich Journalistin werden will.
Aber du sagst wüste Geschichten. Ja. Hast du dir Geschichten ausgedacht ja. oder Ereignisse aufgeschrieben?
Ausgedacht. Ich habe mir Geschichten ausgedacht und meine Mutter und meine Oma haben gelegentlich gemeint, ich soll mir nicht so viel ausdenken.
Oh, warum? Das ist eine wunderbare Eigenschaft, wenn ja. Kinder Fantasie haben. Ich finde das toll. Aber du hast dann im Jahr 2000 dein erstes Buch veröffentlicht und ich habe natürlich ein bisschen recherchiert und deine ersten beiden Romane waren normale Krimis. Aber bereits dein drittes Buch hat den Wechsel in Richtung historische Romane angekündigt. Wie kam es dazu, dass du das Genre gewechselt hast?
Meine Lektorin damals bei Emmons hat mir ganz klar gesagt, sie hat das Gefühl, ich wollte doch mehr in Richtung historisch gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Ich habe ja nicht von ungefähr auch Geschichte studiert. Und dann meinte sie, ja, probier es doch einfach mal aus. Also es war einfach der lange Respekt davor. Ich meine, wir haben natürlich alle Umberto Eco und solche Sachen gelesen.
Natürlich, der Name der Rose.
Ja, genau. Das ist ziemlich hochgehängt und ich habe es dann einfach ausprobiert und bin bis heute der Christel Steinmetz von Emmons dankbar, dass sie mir da den Mut gemacht hat.
Wie erkennt eine Lektorin, dass jemand in diese Richtung sinnvollerweise sich entwickeln sollte?
Da müsstest du natürlich sinnvollerweise sie fragen. Ja. Ich bin keine Lektorin, aber ich nehme an, es zeigt einfach, dass es eine tolle Lektorin ist, die da so ein Gespür für ihre Autorinnen hat und wir haben uns auch sehr viel unterhalten. Und es ist natürlich auch, glaube ich, je besser man jemanden kennt, vielleicht auch natürlich naheliegend, dass man es eher erkennt. Und bei Emmons muss man wirklich sagen, den Verlag gibt es ja bis heute und mittlerweile ist er ja ziemlich groß, durfte man ausprobieren und wurde da ermutigt, finde ich ganz, ganz toll.
Doch, wirklich, kann ich also nur zustimmen, das ist eine tolle Entwicklung. Du hast Umberto Eco eben angesprochen, muss ich sofort einhaken. Ist das tatsächlich so, dass wir uns Vorbilder suchen, finden, sagen, das gefällt mir ausnehmend gut und dann in diese Richtung abschwenken oft?
Also ich lese selber wahnsinnig gern. Natürlich Umberto Eco haben wir damals alle verschlungen und so, aber ich kann nicht sagen, dass ich Vorbilder habe, denen ich nacheifere, weil ich irgendwie gedacht habe, ich kann es nur so machen, wie ich es mache.
Ja.
Und das ist einfach ja dann gut Glück, wenn es gelingt. Mhm. Und ja, so mache ich es bis heute einfach. Also ich kann das nicht, ich glaube, das funktioniert auch nicht. Man kann nicht schreiben wie. Man kann
nur schreiben. Ich dachte auch nicht schreiben wie, ich dachte eher zu sagen, mir gefällt das Genre und die Art, wie jemand ein Thema anpackt, besonders gut, dass wir alle unseren eigenen Stil haben, das ist mir eigentlich klar. Aber dass man sagt, so das gefällt mir so gut, so was Ähnliches von der Thematik würde ich auch gerne mal schreiben.
Muss ich jetzt ganz banal sagen, hatte ich so nicht, weil ich einfach von klein auf ganz viel hier in meinem Kopf drin habe, Geschichten, und da ergibt sich oft eins nach dem anderen und da kann ich nicht sagen irgendwie. Also ich meine, wenn ich so sage, wen ich ganz toll finde als Autorin, das ist einfach Vicky Baum. Das ist dann vielleicht so jemand, also das finde ich eine bis heute völlig unterschätzte Autorin, und da hatte ich auch das Glück, einen Roman über sie schreiben zu dürfen, weil ich finde, die ist ganz, ganz toll und hat eine Menge geleistet, was eigentlich bis heute noch nicht so richtig rüberkommt.
War das die Frau des Zauberers?
Nee, vor Frauen wird gewarnt.
Ach, vor Frauen wird gewarnt, ja.
Das andere war die Tochter des
Zauberers. Die Tochter des Zauberers. Das ist die Tochter,
Von
Thomas Mann.
Genau.
Ja. Genau. Bei den vielen Büchern fände es nicht leicht, also, den Überblick zu behalten.
Bei der Erika Mann gehen ja auch dann manchmal die Meinungen auseinander. Ne? Sie war ja doch sehr dominant.
Ja.
Die Mutter allerdings auch.
Du hast ja jetzt, was die geschichtlichen Romane angeht, und das hat mich auch so fasziniert, sag mal, geschichtlich, historischer Roman darf man es ja, glaube ich, erst nennen, wenn es älter, wenn die Zeit länger als 100 Jahre zurückliegt, hat man mir mal gesagt.
Also wir haben im Studium damals, ich habe da Geschichte im Nebenfach gehabt, da hieß es immer, historisch ist sozusagen alles, wo man keine Zeitzeugen mehr befragen kann. Das war so. Ja. Aber ich glaube, das ist heute nicht mehr, oder? Also ich meine, schau dir das an, weil es ist ja auch, Gott sei Dank, mittlerweile so, dass man wirklich sehr viel auch so in der jüngeren Vergangenheit machen kann. Da kommen natürlich auch immer wieder sensationelle Sachen, auch wieder tolle Funde in Archiven und was weiß ich. Und wenn man sagen würde, das lassen wir erstmal abhängen bis in 100 Jahren, das wäre ein bisschen schade.
Ja, aber ich war der Meinung, ich hätte einen historischen Roman geschrieben, der 1924 spielt. Und dann hat mir gesagt, nein, das ist ein Kriminalroman, zeitgenössisch, das ist nicht lange genug her. Fand ich schade, weil eigentlich ist es eine Historie. Zeitzeugen habe ich auch keine gefunden.
Von 1924.
Ist ein schwieriges Thema, aber du hast eben auch solche Romane geschrieben, wie zum Beispiel Der Sommer der Freiheit, der spielt in München 1914 bis 18, oder dein aktuelles Buch, aus dem du heute auch liest, Wir träumten vom Sommer, der spielt in München 1968 bis 72. Und dann hast du wieder Mittelalterromane geschrieben, die Liebe der Baumeisterin, der spielt 1544. Was fasziniert dich an diesem Wechsel, dass du mal in der jüngeren Vergangenheit, mal im Mittelalter deine Geschichten ansiedelst?
Das ist jetzt auch sehr desillusionierend, wenn ich das erzähle. Also ich habe zum einen irgendwann in Geschichte, mittelalterliche Geschichte als Schwerpunkt in meinem Studium gewählt, weil es ein bisschen schwierig war, in die anderen Seminare reinzukommen. Das war also eine ganz pragmatische Entscheidung. Dann habe ich aber festgestellt, das ist auch total spannend, sich damit zu befassen. Ich bin nicht so richtig weit ins Mittelalter zurück. Bei mir ist immer so die Grenze 1500 ungefähr. Also frühe Neuzeit, wie der Historiker sagt. Und diese Romane habe ich geschrieben auch aus einem ganz pragmatischen Grund. Ich war eigentlich Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert unterwegs bei Emmons und wollte dann weitergehen, und meine Agentin meinte dann, das ist schwierig, das war vor 15 Jahren. Da war genau das Problem, was du jetzt wahrscheinlich auch hattest mit dem Roman, der 1924 spielte. Ja. Da hieß es, das interessiert keinen. Hast du nichts aus dem Mittelalter oder frühe Neuzeit? Hatte ich dann Gott sei Dank durch mein Studium, weil ich da auch dachte, ja, ist nicht uninteressant diese ganze Zeit. Aber als das dann ja so vor 10, 12 Jahren so ein bisschen lockerer gesehen wurde, bin ich sofort wieder ins 20. Jahrhundert, weil ich muss wirklich sagen, das ist so richtig meins. Das hat mich auch während dem Studium schon beschäftigt. Da konnte ich auch so Germanistik und Geschichte gut kombinieren, weil ich einfach auch wahnsinnig gerne Romane aus der Zeit lese, eben Vicky Baum, Thomas Mann, solche Sachen.
Das ist interessant eigentlich. Ich gucke unwahrscheinlich gerne ZDF History im Fernsehen und stelle fest, dass man sehr wenig oft, obwohl man in Geschichte was drüber gelernt hat, über Ereignisse weiß, die 50, 70, 90 Jahre zurückliegen. Und da ist ZDF History zum Beispiel sehr förderlich. Aber eben auch Bücher, die in der Zeit spielen. Wechselst du auch nochmal ins Mittelalter? Weißt du das schon?
man könnte jetzt sagen, wer weiß, was nächstes Jahr ist, aber momentan bin ich schon so, dass ich noch sehr, sehr viel habe, was im 20. Jahrhundert spielt. Also so von mir aus, solange ich diese Sachen momentan unterbringe, mache ich da erstmal weiter. Wer weiß, vielleicht kommt mal wieder einer und sagt, du, also frühe Neuzeit wäre jetzt auch ganz spannend. Wie gesagt, diese Zeit finde ich auch sehr aufregend, die wird auch sehr unterschätzt, wie modern, wenn man das so sagen kann, da vieles war. Das ist kein finsteres Mittelalter, das ist ja auch schon ein bisschen später, aber,
ja, aber
das Mittelalter war nicht
Mittelalter
finster.
Mittelalter wird allgemein als finster betrachtet.
Aber auch das war es ja nicht.
Ja. Ja. Ist das fürs Schreiben förderlich, wenn man so ganz unterschiedliche Zeiten beschreibt, würde ich jetzt sagen, weil die Sprache ist anders, die Verhaltensweise der Menschen sind anders. Also zwischen dem richtigen Mittelalterroman und dem neuzeitlichen, der wie jetzt dein neuestes Buch 1972 spielt, was ja auch schon eine ganze Zeit her ist, obwohl ich mich noch daran erinnern kann, war eine interessante Zeit. Aber ist das förderlich fürs Schreiben, dass man da wechselt zwischen diesen ganz unterschiedlichen Genres?
Ich finde es schon, weil ich da nicht so, wie sagt man, engstirnig mich auf eine Sache konzentriere. Ja. Wie gesagt, jetzt ist natürlich so 20. Jahrhundert mein persönliches Steckenpferd, aber sich dann in ein ganz neues Thema einzuarbeiten, finde ich auch total aufregend, weil mein früherer Prof hat immer gesagt, wenn man von nichts eine Ahnung hat, dann schreibt man ein Buch drüber, weil dann ist man ja erst recht gezwungen, sich da reinzuwühlen und Material zu sammeln und Recherche, ich meine, das weißt du selber, ist somit das Spannendste. Ich meine, da hat man jetzt dann natürlich keine Zeitzeugen.
Ja.
Da ist natürlich auch schwierig, der Vorteil beim 20. Jahrhundert ist, man hat Romane aus der Zeit, man hat Zeitungen, man hat schon die ersten Filme und Fotos und was weiß ich, das hat man natürlich alles nicht. Aber das weckt natürlich auch den Ehrgeiz, wirklich dann noch was zu finden. Weil es gibt ja schon dann auch persönliche Aufzeichnungen, Tagebücher und solche Geschichten. Auch ganz
ich glaube, die sind gerade besonders interessant.
Genau.
Tagebücher und solche Zeitzeugenaufzeichnungen. Aber ist natürlich die Gefahr auch größer, dass Zeitzeugen, ich meine 68 bis 72 bin ich Zeitzeuge, dass die dann eher mal irgendwo widersprechen, weil sie sagen, habe ich miterlebt, war ja ganz anders. Muss man das, da muss man sorgfältiger recherchieren als beim Mittelalter.
Ich würde sagen, ich bin ja Romanautorin und keine Sachbuchautorin. Und natürlich hatte ich das hier, ich habe ja hinten ein paar Leute genannt, mit denen ich gesprochen habe. Letztlich hat jeder was anderes erzählt. Aber das ist doch auch wieder das Reizvolle, weil ich will ja nicht eben ein Sachbuch darüber schreiben, sondern ich will lebendige Figuren haben.
Ja.
Und dann habe ich vielleicht die eine Figur, die greift das auf und die andere das. Und dazwischen habe ich immer noch Platz für meine Fantasie. Finde ich auch ganz toll.
Ist auch richtig. Also ich glaube, manche Leserinnen und Leser haben ein Problem zu unterscheiden zwischen einem Roman und der gerade ein Thema aufgreift, das eben auch auf wahren Begebenheiten beruht, und einem Sachbuch, weil sie dann teilweise Kleinigkeiten bemängeln, die eigentlich in einem Roman völlig normal sind. Also,
gut, ich habe ja auch, abgesehen von diesen biografischen Romanen, die ich geschrieben habe über Erika Mann oder Vicky Baum und Maria Mark, ist es hier jetzt wirklich eine erfundene Geschichte mit erfundenen Figuren. Natürlich habe ich einen authentischen Hintergrund und diese ganzen Verwicklungen, die es da gegeben hat, die hat es so gegeben, aber ich verfremde das ja auch, eben um nicht in diese Bredouille reinzukommen, von wegen, das ist aber so und so gewesen. Nein, ich habe eine Geschichte, die so hätte sein können, aber nicht eins zu eins ist. Das ist natürlich dann bei so einem biografischen Roman wieder die Kunst. Da muss man ja so die Eckdaten sozusagen haben und da so ein bisschen mit jonglieren. Ne?
Aber der biografische Roman ist keine Biografie, sondern du baust auf der Biografie einer Person, baust du einen Roman aus ihrer Zeit auf, wo sie mitspielt.
Genau, genau. Aber da ist es dann halt schon natürlich so, da darf ich dann niemanden, irgendwen umbringen lassen, der keinen umgebracht hat.
Ja,
so. Also ganz witzig fand ich, dass mir eine Leserin geschrieben hat, bei der Erika Mann, die raucht ja wie ein Schlot und hat Tabletten eingeschmissen und was weiß ich alles so. Warum raucht die denn ständig? Ja, ich kann es nicht ändern, die raucht. Also so ist es halt oder so. Oder dann, wenn sie in New York da scheitert mit ihrem Kabarett, ja, hätte sie was Vernünftiges gelernt? Ja, genau. Hätte man ihr sicher gerne gesagt, aber hat sie Film nun mal nicht.
Da hat jemand den biografischen Hintergrund nicht beachtet.
Aber das fand ich dann schon witzig, weil du sagst ja auch eben, das ist natürlich dann auch das, wo man so merkt, ja klar, das ist so ein bisschen, manchen ist es dann nicht so klar. Mich hat es auch gereizt, mal sowas auszuprobieren, also dass ich wirklich dann eine Figur habe, der ich nicht, also schon manches andichte, Gespräche oder so, aber doch eben nicht alles, wie jetzt hier. Ne,
wo du in Kauf nehmen musst, dass sie Laster hat oder Eigenarten, die dir vielleicht gar nicht gefallen, aber die du dann eben übernehmen musst.
Genau.
Also interessant.
Oder die Urgroßnichte von Maria Mark und Franz Mark, die hat mir dann geschrieben, sie fände es schon ganz toll, wie das beschrieben ist, aber dass die beiden Liebesszenen haben und sich küssen, das wäre ihr doch so ein bisschen schwierig vorgekommen. Und ich mir denke, naja, gut, ich kann mir auch meine Großeltern nicht küssend vorstellen, aber es muss so gewesen sein, oder? So
irgendwie. Herrlich, ja. Aber da gibt es einige Dinge, die man gar nicht bedenken kann. Muss sich entwickeln. Vor Beginn deiner Schreibkarriere und deiner ersten Veröffentlichung warst du ja auch Journalistin. War dann der Übergang zur hauptberuflichen Schriftstellerin fließend oder war das eine abrupte Entscheidung mit einem richtigen harten Cut, wo du gesagt hast, nein, jetzt hast du es ausprobiert und erst gewartet, ob es funktioniert?
Nee, also eigentlich muss ich gestehen, hatte ich nicht Berufsziel, Schriftstellerin zu werden. Ich wollte was mit Schreiben machen und habe dann während des Studiums Praktika gemacht, habe schon als Schülerin für die Rheinzeitung so geschrieben. Und das war dann wirklich so fließend. Ich habe in München sehr viel für Kunstzeitschriften, Kulturzeitschriften geschrieben, Interviews dann mit Autoren, mit Malern und so gemacht. Und irgendwann meinte eine Schriftstellerin, die ich interviewt habe, wann schreibst du nicht selber? Und dann dachte ich so, ja stimmt, warum schreibe ich nicht selber? Könnte ich mal ausprobieren. Also so irgendwie. Und dann hat es sich so ergeben. Also das ist ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber man sagt ja nicht so, ab morgen bin ich jetzt Schriftsteller. Und ja,
bei mir war es auch so. Ich bin in Pension gegangen und habe gesagt, ab jetzt möchte ich gerne Schriftsteller werden. Ich wusste ja gar nicht, ob das klappt.
Ja eben, das ist es ja auch. Du kannst ja nicht sagen, so ab nächsten Ersten lege ich los und so, sondern man muss einfach schauen, ob es funktioniert. Und es ist toll, wenn es funktioniert.
Das ist ein Traum eines jeden, der gerne schreibt. Wie schreibst du? Nur am Computer handschriftlich? Machst du Tonnotizen oder eine Mischung aus allem? Wie machst du das handwerklich?
Ziemlich chaotisch, fürchte ich. In meinen Augen natürlich völlig strukturiert. Also ich habe immer ein Notizbuch dabei. Tonnotizen mache ich weniger, muss ich gestehen. Manchmal schon, aber eigentlich, weil ich immer ein Notizbuch dabei habe. Ich habe Hefte, ich schreibe den Text eigentlich schon dann, wenn ich soweit bin, in den Computer. Aber du kennst es sicher auch, man sitzt irgendwo, plötzlich ist so ein Satz da, der muss aufgeschrieben werden. Oder auch während ich am Computer schreibe, habe ich immer daneben, ich habe so verschiedene große Hefte, je nachdem was, muss irgendwas dann noch nebenher handschriftlich gemacht werden. Ja. Also es geht ziemlich durcheinander.
Durcheinander. Aber dein Hauptmedium ist dann doch der Computer.
Also für den Text selber schon, ja. Ich bewundere, wenn man das so sieht, Manuskripte von, ich weiß nicht, Stefan Zweig, Vicky Baum oder so, die dann noch diese, dann wurde noch reingeklebt und was weiß ich, die also wirklich noch diese getippten Sachen haben.
Ja. Das ist schon eine andere
Zeit gewesen. Ne?
Also, ich kann das gar nicht nachvollziehen, wie man mit der Schreibmaschine ein Buch schreiben konnte, wo man nicht richtig korrigieren oder einen Absatz einfügen.
Weil man schiebt und jeden Morgen, wenn man anfängt, fängt man wieder an, den Satz umzubauen und irgendwas verbessern und so. Also das sind schon tolle Möglichkeiten, die man da hat. Ja.
Also ich muss gestehen, mein erstes Buch habe ich tatsächlich zu 90% mit der Hand geschrieben, in so ein Ringblockbuch, DIN A5. Allerdings, und das dann später abgetippt und dabei dann halt eben das erste Mal überarbeitet. Aber heute kaum noch handschriftlich. Brauchst du dafür Ruhe, wenn du schreibst, oder kannst du auch, wenn Umgebungsgeräusche sind oder so, es gibt ja die absoluten Schriftstellerinnen und die Kaffeehausschreiberinnen.
Also so Kaffeehaus weiß ich nicht, es kommt immer so ein bisschen auf das Stadium des Manuskripts an. Wenn ich dann so richtig drin bin, sagen wir mal so die ersten 40, 50 Seiten stehen, dann glaube ich, kann ich leichter abschalten. So der Anfang ist ja immer so, bis man den richtigen Ton gefunden hat. Das ist ja bei jedem Buch immer so eine neue Entdeckung. Es sind ja andere Figuren, die muss man so ein bisschen besser kennenlernen. Man kann ja vorher so viel überlegt haben, wie man will. In dem Moment, wo man loslegt, ist ja doch alles wieder ganz anders und so. Und das ist, glaube ich, so eine sensible Phase und danach geht's. Also da kann ich schon ausblenden. Ja.
Aber das Stichwort war, wenn die ersten 50 Seiten stehen, fängst du einfach an zu schreiben, wenn du eine Idee hast, oder plottest du erst wahnsinnig sorgfältig, baust dir schon am Anfang, bevor du loslegst, Figuren auf? Wie machst du das?
Also ich bin jetzt nicht so jemand, ich kenne eine Kollegin, die hat so eine Wand und hat dann irgendwelche Zettel und keine Ahnung was und schiebt es hin und her und plottet wirklich straight durch. Kapitelpläne oder so, das entsteht bei mir beim Schreiben. Am Anfang ist meistens irgendeine Figur, deren Geschichte ich erzählen will, und die arbeitet im Hirn und dann fange ich an, Zeug zu lesen. Ich meine, jetzt bin ich ja sehr viel 20. Jahrhundert unterwegs, da ergibt natürlich eins das andere, dann habe ich schon manche Sachen, wo ich dann mal tiefer einsteige, aber so nach und nach baut sich das um die Figur und irgendwann kommt so der Moment, wo ich denke, jetzt könnte es losgehen. Manchmal ist aber auch komischerweise mit der Figur gleich die erste Szene da. Und das muss dann auch erstmal diese Szene, auch wenn die nachher vielleicht gar nicht mehr kommt, ja, aber dann muss erstmal so eine Szene reingeschrieben werden und die Figur, und dann geht es weiter. Aber dann ist natürlich das andere, die Verlage wollen ja heutzutage dann doch ein Exposé, wenn man drüber spricht. Ich nehme mir so, vor ein paar Jahren hatte ich da immer nur so ein paar Zeilen abgegeben und dann durfte ich machen, wie ich wollte, und jetzt wollen sie es immer. Das heißt, man muss so einmal die Geschichte durchdacht haben, auch wenn es dann hinterher meistens doch wieder ganz anders wird, ne? Aber so einmal sollte man und so weiter. Ja.
Also wenn ich ein Exposé erstellen muss und der Roman ist, das Manuskript ist noch nicht fertig, dann tue ich mich schwer, und dann ist es auch schon passiert, dass ich ein Exposé abgegeben habe. Das hat nachher gar nicht gestimmt bei der Manuskriptabgabe, aber man hat ein Exposé gehabt
wenigstens. Genau, also ich glaube, dass, ich weiß nicht, das ist doch ganz selten, dass das so bleibt, weil man kann ja die Figuren so genau durchdenken, wie man will, aber beim Schreiben plötzlich ist irgendeine Situation da und dann reagieren die doch ganz anders, weil man merkt, nee, so funktioniert das nicht. Ja. Du hast jetzt eine andere Idee, die Logik ist eine ganz andere, das passt so nicht. Und dann ist natürlich sowieso alles wieder
zu spät. Es ist schon interessant, dass auch du dich teilweise treiben lässt von der Geschichte und die Geschichte entwickelst beim Schreiben und dann auch neue Wendungen, fügst du auch manchmal neue Figuren ein, wenn du merkst, hier fehlt was.
Ja, doch. Auch. Also ich würde mal sagen, es ist am Anfang schon natürlich so ein roter Faden da, was passiert. Ich muss ja wissen, wo ich hinschreibe sozusagen. Also zum Beispiel gibt es doch diesen berühmten Satz, wenn man Krimi schreibt, der Mörder muss am Anfang schon da sein. Du kannst ihn ja nicht aus dem Hut zaubern, das funktioniert ja nicht. Da muss ja eben so eine Logik sein. Und das ist beim Roman doch letztlich auch so. Weil du willst ja eine Figur darstellen, die eine bestimmte Entwicklung macht. Und dann musst du ja wissen, wo will die sich hin entwickeln. Ja. Wie der Weg ist, das kann natürlich immer abweichen. Und wie gesagt, manchmal gibt es ja dann auch so ein bisschen mehr Zunder, wenn dann plötzlich nochmal so eine Figur von der Seite kommt. Das gibt ja nochmal wieder einen ganz anderen Reiz in die Geschichte
rein. Auf jeden Fall. Themenwechsel. Außer deinen Romanen hast du über die Jahre auch noch 18 Kurzgeschichten zu verschiedenen Anthologien beigesteuert. Was reizt dich an Kurzgeschichten? Und die Frage, die ich immer stelle, sind sie schwerer zu schreiben als ein Roman?
Ja, würde ich sagen, in jedem Fall. Und das ist aber auch genau der Reiz, dass du in der Kürze eine Geschichte erzählen sollst. Meistens ist es ja so, dass eben Herausgeber von einer Anthologie zu einem bestimmten Thema auf einen zukommen. Also ich habe jetzt nicht so Kurzgeschichten in der Schublade und sie raus oder so. Ich muss gestehen, ich bin da wirklich so, ich schreibe erst los, wenn einer kommt und sagt, du, ich mache eine Anthologie da und dazu, hättest du Lust mitzumachen. Und dann finde ich aber eben den Reiz, wenn man so eine ganz grobe Themenvorgabe hat, da wirklich so eine Kurzgeschichte, weil eine Kurzgeschichte soll ja auch kurz sein und nicht, was weiß ich, 20, 25 Seiten oder so, da was hinzubringen. Und da muss ja wirklich jeder Satz stimmen. Und das finde ich ist eben sehr spannend.
Ist der große Reiz. Also ich erinnere immer an den Brief von Goethe, der gesagt hat, mein lieber Freund, entschuldige meinen langen Brief, aber ich hatte keine Zeit.
Genau.
Es ist doch sehr aufwendig, Kurzgeschichten zu schreiben. Und dann, wenn jemand mit einer Anthologie auf dich zukommt, ist das Thema dann auch, du machst dir dann Gedanken, sagst du direkt zu oder machst du dir erst Gedanken, bevor du zusagst?
ja, schon. Also wenn jetzt jemand käme und würde sagen, ich mache eine Fußball-Anthologie.
Nee, das nicht. Genau. Fußball
wäre ist ja nicht so meins. Also ich denke mir aber andererseits, jemand, der eine Anthologie zu einem bestimmten Thema macht, der hat ja meistens dann auch schon so eine Vorstellung, wer da reinpassen könnte. Das muss so zusammenpassen. Deswegen hatte ich bislang auch noch nie so die Verlegenheit, dass ich gesagt habe, nee, da fällt mir gar nichts zu ein, weil ich glaube, der Herausgeber oder die Herausgeberin haben da vorher immer schon so ein bisschen so eine grobe Vorstellung. Und ja, das fände ich, wie gesagt, dann immer ganz spannend, dann mal loszulegen.
Zu meiner Überraschung waren unter diesen Anthologien auch Horror gewesen. Habe ich das richtig gelesen?
Nee. Horror stimmt nicht. Nee, nein. Da würde ich ja nicht schreiben. Nein. Horror tue ich mir nicht an.
Nein. Aber Krimi auf jeden Fall.
Krimi. Also es sind eigentlich überwiegend Krimis. Also es kommt jetzt nächstes Jahr eine, das wäre ja dann die 19. Toll, dass du nachgezählt hast. Ich habe noch nie nachgezählt. Die ist dann wirklich mal kein Krimi, aber ich glaube, sonst waren es bislang immer Krimis. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, weil vielleicht gibt es mehr Krimi-Anthologien.
Kann sein.
Oder ich weiß nicht, du bist ja auch ein Syndikat, es ist vielleicht einfach, doch, weil man
zum Syndikat
dann einfach gegen die Leute...
Sind dann viele Krimi-Anthologien, das ist eigentlich... Anthologien haben es sowieso sehr schwer heutzutage, glaube ich, weil nicht mehr viele Anthologien so gut laufen überhaupt.
Ja, wobei mir aufgefallen ist, also wir haben in München eine sehr lebendige Szene mit so kleinen Verlagen und die machen natürlich dann schwerpunktmäßig auch... immer München oder Bayern als Aufhänger und die laufen, glaube ich, ganz gut, weil das natürlich halt auch, da sind viele Touristen und das wird bei Hugendubel immer gut präsentiert, dann vielleicht die Leute so reizt, wenn sie da vor Ort sind, sich da irgendwas anzutun oder was. Also da sind immer ganz witzige Sachen und ich glaube, die funktionieren ganz gut.
Ich glaube, gerade eine Krimi-Kurzgeschichte hat die Schwierigkeit, ich muss innerhalb kürzester Zeit, muss ich einen Fall aufbauen und eine Lösung einbauen und will auch die Figuren noch irgendwo beschreiben, sehr viele können es ja nicht sein in der Kurzgeschichte, also das schränkt schon wieder den Fall ein und die Verdächtigen und da eine überraschende Auflösung zu finden, das ist eine echte Herausforderung, das auf jeden Fall. Jetzt will ich nochmal auf, du hast es eben schon angesprochen, die Recherche, auf die Recherche eingehen. Wie schwierig ist die Recherche für einen historischen... Wir setzen nochmal neu an, trotz geschlossener Fenster. Wie schwierig ist die Recherche für einen historischen Roman und was ist schwieriger, 50 bis 100 Jahre in die Vergangenheit zu gehen oder fast 500 Jahre? Was sind da die unterschiedlichen Herausforderungen?
Ich finde, man kann nicht sagen, das eine ist schwieriger, es ist jeweils komplett anders. Was weiter zurück ist, also gerade haben wir ja eben drüber geredet, frühe Neuzeit, da gibt es dann nicht sehr viel. Da ist dann der Reiz, überhaupt was zu finden. Was jetzt, wenn ich so überlege, wir haben an der Uni noch wahnsinnig viel so von irgendwelchen Feldherren. Also ich habe ja 30-jähriger Krieg, die Blutärztin-Trilogie, die ich sehr reizvoll fand. Da gibt es natürlich über Wallenstein und all diese Leute massig Zeug, Gustav Adolf und so. Aber diese Leute, da ging es mir um die Leute im Tross, da gibt es natürlich dann wenig. Aber das ist, wie gesagt, auch wieder der Reiz. Da hatte ich dann noch irgendwann, da gibt es dann einen, der das so ein bisschen sein Leben im Trotz erzählt hat, dann kommt man darüber. Bei Sachen, die nicht so weit zurück sind, kommt man leichter an Material. Dafür hat man aber das Problem, das ist natürlich eine Fülle. Wenn ich dann eben wie jetzt über Studentenunruhen, Olympische Spiele und was weiß ich, gerade letztes Jahr waren noch diese 50 Jahre Olympische Spiele München und so, da gibt es massig Literatur, dann ist die Kunst auszuwählen, was will ich da lesen, was erschlägt mich oder so. Also, wie gesagt, es hat beides seine Reize, beides seine Schwierigkeiten.
Wie recherchierst du da? Suchst du jetzt zum Beispiel für diese Zeit, wo es ja noch massig Zeitzeugen gibt, suchst du dir eher Leute oder recherchierst du in Büchern oder Publikationen lieber?
Beides.
Beides.
Also ich finde, ganz spannend, das hat mir hier bei dem Roman eben wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit Leuten zu reden. Aber wie gesagt, jeder erzählt eine andere Geschichte, was ja auch wieder reizvoll ist. Aber so ein paar Facts braucht man ja doch im Hintergrund. Und die findet man natürlich dann wieder in... Jetzt ist
Hier ist was los in Koblenz. Hier tobt der, was in Deutschland in der Kriminalstatistik Stadt Nummer 3. Das ist von der Kriminalität, ja. Nicht übers Buch, um Gottes Willen. Ich danke dir. Danke.
Was sagst du mir, wenn ich dann nachher im Dunkeln zum Hotel zurück muss?
Wo wohnst du denn?
Ach, Ritzerstraße, nein, ist kein Thema. Ich bin jetzt
Ritzerstraße, den Brenner?
Genau.
Ja, kenne ich, da haben wir immer unsere Leute untergebracht. So, wir setzen nochmal neu an. Was hatten wir zuletzt gesagt? Lange
mit
Unterbrechung.
Mit den Zeitzeugen und Nachlesen? Und
ja, die Zeitzeugen. Das Interessante an Zeitzeugen ist ja dann sicherlich auch, weil jeder hat es anders erlebt. Ich habe ja an die Zeit meine ganz eigenen Erinnerungen, 1972. Wo war ich da gerade? Was habe ich gemacht, als ich gehört habe, mitbekommen habe, Olympiade ist überfallen worden, dass das olympische Dorf ist überfallen worden. Jeder hat das ja anders erlebt. Und das ist eigentlich dann sicherlich spannend.
Genau, ja. Also ich hatte zum Beispiel da das ganz, ganz große Glück, ich hatte die Idee, meine Hauptfigur Amrei muss Hostess bei den Olympischen Spielen sein. Und dann war ja, wie gesagt, letztes Jahr diese 50 Jahre und da gab es natürlich in München Veranstaltungen rauf und runter. Und eine der Chefhostessen, es gab wohl mehrere, hat da auch so eine Führung durchs Olympische Dorf gemacht. Dann bin ich hingegangen, habe diese Frau angesprochen, weil die ist in dem Zeitzeugenportal, das ich hinten erwähne, ist sie auch drin und gibt ihre Erinnerung preis. Die war aber so im Persönlichen nicht so auskunftsfreudig. Dann dachte ich schon, blöd gelaufen. Dann kriege ich aber mit, bei dieser Führung war so ein Pulk Damen, die diese Dame auch angesprochen haben, mit dem Tenor, wir waren auch Hostessen und die wollten sich mit ihr unterhalten. Das hat sie abgeblockt. Daraufhin bin ich aber zu diesen Damen und habe gesagt, wunderbar, ich suche. Und dann war eine sofort bereit, wir haben dann telefoniert und da hatte ich dann noch wirklich den Sechser im Lotto. Diese Frau war im Büro, das für die kanadische Mannschaft zuständig war und es war zwei Häuser weiter als die Unterkunft der israelischen Mannschaft. Und das war genau das, was ich dann halt hier fürs Buch gebrauchen konnte und ich konnte diese Frau fragen und das fand ich... So was sind so diese Freuden, ne? Das ist ganz, ganz toll gewesen für mich und das war einfach ganz spannend.
Ne? Glückliche Zufälle, von denen wir auch abhängig sind, dass wir die richtigen Leute finden. Was liest du denn selbst gerne? Bist du auf bestimmte Genres? Du hast einen Teil schon erwähnt, dass du eben auch gerne so historische Sachen liest, aber liest du auch moderne?
Ja, klar. Also ich sage jetzt mal ganz von der Leber weg, ich lese leidenschaftlich gerne, ich gehe leidenschaftlich gerne in Buchhandlungen und im Endeffekt lese ich alles, was mir in die Finger kommt und wo ich dranbleibe. Also wobei ich muss sagen, Fantasy, Science Fiction ist nicht meins und Horror, Splatter, Krimis. Würde ich nicht schlafen. Geht gar nicht. Genau.
Der blutige Thriller dann sicherlich auch nicht so unbedingt.
Nee,
so
also ich habe mal für eine Zeitschrift gearbeitet und dann aus irgendeinem Grund kriegte ich immer diese Splatter Krimis zum Rezensieren. Es war furchtbar, es war ein wahrer Albtraum und ehrlich gesagt verstehe ich das bis heute nicht, wie man darin baden kann, wie man Leuten die Haut abzieht und frag mich nicht. Ja. Also gut. Muss jeder selber wissen.
Ich verstehe ehrlicherweise nicht, warum man Leute Rezensionen schreiben lässt, die dieses Genre nicht mögen. Denn die können tatsächlich so neutral bleiben und sagen, das ist toll und macht Spaß zu lesen, wenn sie das Genre gar nicht mögen.
Ja, aber ich glaube, das war vielleicht der Reiz des Redakteurs, mir das genau zu geben, weil er wusste, ich mag das nicht. Das heißt, ich habe da nicht so meine Lieblinge, weil ich habe ja überhaupt eigentlich gar nichts damit oder so. Und vermute ich mal, dass es das war. Also es war bestimmt nicht, um mich zu quälen, sondern eher so nach dem Motto, naja, die geht da ganz unbedarft ran, weil das ist nicht ihr Lieblingsding.
Ja.
So, ne? Also vermute ich mal.
Du hast heute jetzt im Anschluss an das Interview hier bei Reufel eine Lesung. Wie wichtig sind dir Lesungen? Bist du aufgeregt? Wie bereitest du dich vor?
Ja, ich glaube, aufgeregt bin ich immer so ein bisschen. Das gehört ja auch dazu. Das ist ja der Reiz. Ich weiß ja jetzt nicht, wer da gleich unten sitzt und so. Andererseits, ich liebe Lesungen, weil ich das einfach als Chance sehe, den direkten Kontakt zu meinen LeserInnen zu haben und auch so mitzubekommen. Also im Idealfall kommt man ja auch ins Gespräch danach miteinander, was ich auch ganz spannend finde. Und bislang hatte ich da eigentlich auch immer gute Erfahrungen, dass ich so gemerkt habe, also ich lese einfach gerne vor, ich habe auch meinen Kindern früher gerne vorgelesen und ich hoffe immer, das kommt so rüber, dass man auch merkt, Ich habe das große Glück, über Themen zu schreiben, die mir selbst wichtig sind und dass ich das rüberbringen kann. Und dass ich das natürlich in der Lesung nochmal anders rüberbringen kann als im Buch.
Hast du Probleme damit, Stellen aus Büchern zu lesen, vorzulesen, die dich selbst sehr berühren? Wo du eigentlich erwartest beim Schreiben, dass die Leserin, der Leser Tränen in die Augen bekommt und du sollst sie jetzt vorlesen. Kannst du das oder hast du Probleme damit?
Ich würde sagen, gerade solche Szenen lese ich gerne vor, weil ich denke, wenn ich die vorlese, kann ich das nochmal so unterstreichen. Also zum Beispiel, ich habe ja so einen Roman geschrieben über jüdische Kaufhäuser in München und ich spoiler jetzt mal, der Kaufhausgründer stirbt halt irgendwann, was auch nahe liegt, wenn man die Zeitspanne anschaut, in der das Ganze spielt. Und das ist eine Szene, da muss ich bis heute selber mit den Tränen kämpfen, aber ich lese die trotzdem immer vor, weil ich denke, dann bringe ich ja auch meine Gefühle rüber. Und das sollen die Leser ja auch mitbekommen.
Ja, also alle Achtung, da habe ich riesigen Bammel vor, weil ich das dann, da versagt mir dann unter Umständen die Stimme, wenn das so Stellen sind, wo ich mit den Tränen kämpfe.
Aber das ist doch, finde ich, nicht schlimm, weil du sollst ja authentisch rüberkommen. Und wenn die ZuhörerInnen dann merken, diese Szene geht mir selber so nah, glaube ich, das ist auch, also ich versuche dann immer so zu sehen, ich gehe selber auch, eben weil ich gerne lese, auch gerne zu Lesungen von Kolleginnen und finde es auch immer ganz berührend, wenn ich das dann mitbekomme. Da sitzt ja ein Mensch, da sitzt Gott sei Dank, toi toi toi, noch keine KI, die irgendwas runterliest.
Ja, was ein Glück. Du veranstaltest in München auch Spaziergänge. Wie darf man sich das vorstellen? Was machst du da?
Ich zeige ganz banal die Schauplätze meiner Romane. Das war irgendwann so eine Idee, weil ich so auf dem Weg in die Stabi, also die Staatsbibliothek, wo ich viel recherchiere, an Schauplätzen vorbeikam. Man muss dazu sagen, in München gibt es halt so Ecken wie zum Beispiel die Maxvorstadt, wo dann auch die Staatsbibliothek ist, wo einfach viel Geschichte ist. Und meine Romane, die eben zwischen 1900 und eben jetzt 1972 spielen, die sind irgendwann immer da in dieser Ecke. Und dann dachte ich mir, ich könnte das ja auch zeigen und dann eben, weil ich mir ja für die Recherche dann auch Fotos aus der Zeit besorge, eben zeigen, so sah das damals aus, so sieht es heute aus und kann dann vor Ort eben auch ein bisschen aus dem Roman vorlesen und all das erzählen, was ja eben dann nicht mehr da reinpasst, weil wir wissen ja, man recherchiert sich ja immer einen Wolf, aber es kommt ja nur ein Bruchteil davon ins Buch. Ne? Ja. Und ich mache das jetzt, ich glaube seit 2015, zu jedem meiner in München spielenden Romane, überlegt mir dann, also hier habe ich jetzt eine Tour eben auch rein durchs Univiertel, das beschränkt sich dieses Mal dann eben nur auf einen Teil des Romans, wo es um die Studentenproteste geht, weil es eben praktisch nicht anders zu machen ist, wenn ich dann nochmal ins Olympiazentrum rausfahre, dann sind wir einen Tag unterwegs oder so. Und da zeige ich dann eben so die wichtigsten Schauplätze der Studentenproteste oder eben bei den Kaufhäusern, da sind wir durch die Innenstadt. Teil dieser Kaufhäuser steht ja noch oder ist wieder aufgebaut worden. Die meisten sind zwar mittlerweile abgewickelt, aber zumindest kriegt man noch mit, was da so los war und das möchte ich bei meinen Spaziergängen dann zeigen.
Ich habe das mitbekommen, dass das viele Autorinnen, hauptsächlich ein paar wenige Autoren machen. Das scheint die Leute sehr zu interessieren, das scheint gut angenommen zu werden.
Also ich merke das, ich habe in München da mittlerweile so eine richtige Fangemeinde, die fragen schon, und was machen sie nächstes Jahr, welches Thema und so. Freue mich natürlich auch immer über Leute, die neu dazukommen, das ist natürlich auch immer so. Und interessanterweise, also so erlebe ich das bei meinen Spaziergängen, sind es überwiegend Einheimische. Und das ist aber auf der anderen Seite so dieser Reiz, weil die erzählen ja dann auch wieder Geschichten.
Ja.
Und also ganz berührend fand ich halt, bei meinem Kaufhausroman habe ich dieses Kaufhaus, um das bei mir geht, frei erfunden, habe da halt so alles reingemischt von wirklich existierenden Kaufhäusern und gehe dann immer so an den real existierenden Kaufhäusern vorbei und am Ende halt zu dem, was ich erfunden habe. Und dann kommt immer irgendwer und sagt, also meine Oma war da Stammkundin. Und dann denke ich immer, ach nett, ist rübergekommen.
Ja, das erinnert mich ein bisschen an meinen Neffen, der hat ein Kind adoptiert und die Leute stehen vom Kinderwagen und sagen, genau der Papa, genau der Papa. Ja, aber die Fantasie, es zeigt, dass die Leute sich in ihrer Fantasie mit den Geschichten und mit allem beschäftigen.
Genau.
Also ist toll. Hast du da eine begrenzte Personenzahl oder bis wie viele Leute geht sowas?
Das ja, also ideal ist sowas zwischen 20 und 25. Ich hatte auch schon mehr, aber es ist meistens so 20, 25 Leute. Das ist auch, finde ich, eine gute Gruppengröße. Man kommt miteinander ins Gespräch. Ich mache das ja ohne Megafon, ohne Mikrofon.
Technik, ja.
Das heißt, also das geht auch noch. Und es ist dann auch machbar, weil je mehr Leute es sind, je länger dauert es natürlich, bis man sich von A nach B bewegt hat. Weil man muss ja immer auf irgendwen warten. Aber ist im Prinzip alles möglich. Also wer das interessiert, ist vielleicht mal ein Anlass, nach München zu kommen. Auf meiner Website gibt es die Themen und die Termine.
Ja, toll. Du schreibst ja jetzt schon dein Leben lang. Wir haben ja gehört, schon als Kind angefangen, deine Schwestern, beides, eine Schwester und einen Schwesterbruder, deine Geschwister zu imitieren oder denen nachzueifern. Du hast irgendwann zum Autorinnendasein gefunden. Gibt es etwas, was du Schreibanfängern oder Leuten, die sich mit den Gedanken tragen, mal zu schreiben, ein Buch zu schreiben, was du denen empfehlen kannst, wie sie sich ihrem Wunsch am besten nähern?
In jedem Fall dranbleiben, einfach mal ausprobieren, losprobieren und sich wirklich auch nicht entmutigen lassen. Weil ich glaube, wenn jemand es wirklich will, dann schafft er das auch. Man soll da wirklich die Ohren auf Durchzug stellen. Vielleicht noch ein ganz guter Tipp, mir ist so aufgefallen, die besten Autoren sind auch alle leidenschaftliche LeserInnen. Das, denke ich, sollte man nicht unterschätzen, dass das auch ganz wichtig ist. Wenn jemand sagt, ich hatte eben, weil ich auch mal an der Uni gearbeitet habe, einen Chef, der hat dann immer so scherzhaft gesagt, das bisschen, was ich lese, schreibe ich mir selber.
Oh.
Ist ironisch gemeint natürlich, ist nämlich genau der Punkt. Also so, glaube ich, funktioniert es nicht. Aber ich glaube, jemand, der wirklich schreiben will, der liest einfach auch.
Ja, es kommt darauf an, aus welcher Motivation, glaube ich. Also ich habe schon Schreibanfänger gehört, die schreiben wollten und zugeben mussten, sie waren noch nie in der Buchhandlung und noch nie in einer Bibliothek. Und dann wundert mich das.
Genau, also da glaube ich, das wird nichts.
Ja.
Ich weiß nicht, also wie du es siehst, also
nein,
mir ist es aufgefallen,
ich glaube, nein.
Wenn man bei Lesungen ist von AutorInnen, die erzählen doch alle, was sie lesen.
Ja.
Also da ist doch keiner, der sagt, ich lese nicht.
Ja, habe ich auch noch nie. Also ich habe noch keinen Autor, keine Autorin erlebt, die nicht auch viel liest, so viel die Zeit eben zulässt.
Genau.
Und wird immer schwieriger. Wie liest du? Liest du, dein neues Buch ist jetzt im Hardcover. Ich habe eben gerade es unten in der Hand gehabt und habe gesagt, ich liebe eigentlich eher Taschenbücher und seit es sie gibt, noch mehr E-Books, weil es so handlich ist. Und das Hardcover ist immer so schwer, wenn man das im Bett, wenn man im Bett liegt, fallen muss, ist immer so ein Problem. Was liest du am liebsten?
Wie gesagt, ich schaue nicht aufs Format, ich schaue, ob mich die Geschichte interessiert. Also ich habe auch E-Book, also ich lese alles querbeet. E-Book ist dann meistens so eine praktische Sache, dass ich mir vorm Urlaub eben Zeug drauf lade, was ich dann immer hinterher auch noch habe, weil im Urlaub gehe ich auch immer wieder in Buchhandlungen und naja, ist ja auch so eine Sucht. Ich, wie gesagt, lese einfach alles, was mich interessiert, wenn das dann als Hardcover da ist, also ich kann, und es interessiert mich wirklich, dann warte ich nicht aufs Taschenbuch.
Ja, ja.
Also das bin ich so ungeduldig.
Ja, das stimmt. Also die Erfahrung habe ich früher auch gemacht. Ich bin mit 5 Büchern in den Urlaub gefahren, habe dort noch 3 dazu gekauft und meine Frau hat gejammert, dass wir die Koffer nicht mehr zubekommen. Aber das sind Dinge. Auf jeden Fall, das fasse ich mal zusammen, du sagst auch, wie eigentlich alle, mit denen ich bisher gesprochen habe, Lesen ist wichtig, wenn ich schreiben will. Empfiehlst du Kurse zu machen? Du hast nie welche gebraucht, nehme ich an.
Nein, aber ich habe auch selber schon welche gegeben. Deswegen sollte ich jetzt sagen, ja, macht unbedingt Kurse.
Ja.
Also ich meine, es gibt ja mittlerweile ganz tolle Angebote. Das ist mir aufgefallen. Man hat so, ich weiß nicht, du wirst es ja auch beobachtet haben, man hat so das Gefühl, plötzlich gibt es überall Schreibkurse. Ich wage da keine Empfehlung zu geben. Ich denke, das muss jeder für sich entscheiden. Aber wenn jemand da das Gefühl hat, es gibt ja zum Beispiel eine Kollegin von mir in München, macht es dann so feste Schreibgruppen, die treffen sich, glaube ich, einmal im Monat. Wenn das jemandem hilft, dran zu bleiben, dann soll er das in jedem Fall machen. Wenn das so nach dem Motto, alle 4 Wochen muss ich da das nächste Kapitel vorlesen oder so, vorlegen, keine Ahnung. Also ich vermute mal, dass es so funktioniert. wenn das jemandem hilft, soll er das machen. Hm. Es gibt ja da im Internet Textmanufaktur zum Beispiel, die ja, da ganz tolle Angebote machen. Ist vielleicht für jemand, also ich komme ja sozusagen, als, weil ich als Journalistin auch über Literatur geschrieben habe, so aus dem Bereich, das war mir keine fremde Welt, ist vielleicht für jemand, der aus einem anderen Bereich kommt, dann eine Möglichkeit, da reinzufinden. Mhm. Weil da sind ja oft auch Lektoren dabei und das sind, glaube ich, fast alles wirklich Profi-AutorInnen, die ja, diese Kurse geben. Also ja, insofern ist es sicher nicht schlecht, da mal reinzuschauen.
Eine gute Empfehlung. Können wir nur weitergeben. Deine Lesung steht gleich an. Ich wünsche dir auf jeden Fall viele, viele Gäste.
Danke.
Viel Glück, dass es dir auch den Spaß macht und viele interessierte Fragerinnen und Frager. Das ist immer das Wichtigste. Und ich bedanke mich recht herzlich für das tolle Gespräch. Wir haben vieles erfahren. Schön, dass du da warst. Du aus München angereist kommst für die Lesung und das Interview. Ganz tolle Möglichkeit. Schön, dass du heute bei uns warst.
Ja, vielen Dank, dass ich eure Fragen beantworten durfte. War für mich auch eine große Freude. Vielen, vielen Dank.
Gerne. Ein letztes Wort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder bei uns reingehört habt. Bleibt uns bitte treu, bleibt vor allem gesund und wir hören uns sicherlich bald wieder. Bis dann, alles Gute. Tschüss.